Forum Basiliense, das hier ist der Podcast und mein Name ist Christoph Keller. In dieser ersten Staffel dieses Podcasts beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen, denen sich die Wissenschaft beim Verständnis des Zeitalters gegenüber sieht, in dem wir leben und wahrscheinlich noch lange leben werden, dem Anthropozän. Das Anthropozän ist das Jahresthema des Forum Basiliense. Das Anthropozän ist ein Problemfeld von höchster Dringlichkeit, das mehr als fast jedes andere in der aktuellen Wissenschaftslandschaft auf trans- und interdisziplinären Austausch und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit angewiesen ist. Und dieser Podcast soll diesen interdisziplinären Austausch innerhalb des Forum Basiliense reflektieren, diskutieren und auch aufzeigen. Dieser Podcast ist ein offener, aufgeschlossener und kritischer Dialog zwischen jeweils zwei StipendiatInnen, zwei Fellows des Forum Basiliense. In dieser ersten Episode sprechen wir mit dem Direktor des Forum Basiliense und mit einer Stipendiatin, diesmal auf Deutsch. In den folgenden Episoden geht es dann weiter auf Englisch. Und damit heiße ich Almut Renger und Alexander Honnold herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja. Ja, danke für die Einladung.
Almut Renger, du bist Senior Fellow am diesjährigen Fellow-Programm des Forum Basiliense. Alexander Honnold, du bist der Direktor des Forums. Jetzt, wie bereits erwähnt, lautet ja die Frage, mit der wir uns in diesem Podcast, mit dem sich alle Stipendiatinnen und Fellows in diesem Jahr 2025 beschäftigen: Wie leben wir? Wie sollten wir leben? Wie werden wir leben in diesem Anthropozän? Und wie gehen wir wissenschaftlich an dieses Phänomen heran? Jetzt, ihr beide habt euch mit unterschiedlichen und aus unterschiedlichen Perspektiven mit dieser Frage auseinandergesetzt. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, Almut, wenn du anfangen möchtest.
Ja, gerne. Also zu meiner Person. Ich bin Religionswissenschaftlerin an Schnittstellen zur Literatur und zur Altertumswissenschaft, besonders Mythosforschung. Und ich arbeite so jetzt seit 2021 mit einem gegenwartsbezogenen Schwerpunkt auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen, und zwar in einem deutsch-südafrikanischen Projekt zu Religion. Und ich habe da in diesem Projekt ein Unterprojekt, das befasst sich mit ökologischem Buddhismus, wir sagen auch grünem Buddhismus, Green Buddhism. Also das ist so ein ökologisch engagierter Buddhismus, der buddhistische Lehrinhalte und aber auch Praktiken mit Umweltinitiativen verbindet, zum Beispiel Aufforstungsprojekten, plastikfreien Tempelkampagnen, oder auch ganz allgemein so Bildungsprogramme, sowohl für Mönche und Nonnen, aber auch so für Laien und wer so mitmachen will, zu nachhaltiger Lebensweise.
Und das ist jetzt ja auch dein Bezug zum Anthropozän, oder ist da auch noch ein anderer Zugang vorhanden?
Ja, also mich hat tatsächlich diese Forschung zum Anthropozän-Thema gebracht. Ja, ich würde gerne so eine Art kleinen Disclaimer voranschicken. Mein Interesse am Anthropozän ist nämlich eindeutig nicht normativ ausgerichtet, ne? Ich beantworte jetzt in meiner Rolle als Religionswissenschaftlerin zum Beispiel nicht die Frage, die du vorhin aufgeworfen hast, wie wir im Anthropozän leben sollten. Ja, ich bin keine Ethikerin. Und auch wenn ich privat großen Wert darauf lege, unsere Zugehörigkeiten zu natürlichen Lebensräumen, könnte man sagen, nicht aus dem Blick zu verlieren, bin ich dann doch als Religionswissenschaftlerin eher so aufgestellt, oder sagen wir mal so, ist mein Beitrag zum Problemfeld der, dass ich von so einer etwas zurückgezogenen Perspektive aus mir die Sachen anschaue. Wir sagen auch immer von einer Metaebene, ne? Also, und wie mache ich das? Indem ich mich erstmal mit dem Begriff selbst, der ist ja extrem schwierig, ja, und umkämpft, und mit Erzählungen beschäftige, in denen er ganz, ganz prominent irgendwie eine Rolle spielt. Und das bedeutet auch, mein Interesse am Problemfeld geht weit jetzt über den Ökobuddhismus hinaus, ne? Mich interessiert, was besagt der Anthropozänbegriff, warum ist er umstritten, wie wird er funktionalisiert in verschiedenen Diskursen, aber auch, wie können wir mit ihm überhaupt über Religionen nachdenken, sprechen, aber auch zum Beispiel über Literaturen sprechen, ohne normativ zu sein. Und ganz besonders interessiert mich jetzt auch so in dem Buddhismus-Kontext seine Rolle als Brückenkonzept, ne? Also ist ja ein wirklich sehr wirkmächtiges Brückenkonzept, ja? Und dieser Begriff, der weicht Grenzen auf, ja, und diese Grenzen weicht er auch zum Beispiel zwischen Wissenschaft und Religion auf. Und das ist ein Prozess, über den wir in der Religionswissenschaft so gemeinhin mit der Nomenklatur Religionisierung von Wissenschaft und Verwissenschaftlichung von Religion sprechen.
Bevor wir zu Alexander kommen, der hier aufmerksam zuhört, doch noch die Nachfrage, Almut, was heißt das jetzt konkret, Religionisierung von Wissenschaften in einem auch buddhistischen Kontext?
Ja, das lässt sich gut konkretisieren. Vielleicht hole ich mal so ein bisschen aus. Also wenn man in den Medien die Debatten verfolgt, dann sieht man auch, der moderne Buddhismus, der betont irgendwie systematisch seine Verbindung zu wissenschaftlichen Perspektiven. Ja. Also ganz prominent der Dalai Lama. Ja. Der Dalai Lama ist permanent in interdisziplinärem Dialog mit der Neurowissenschaft, mit der Psychologie, aber auch zum Beispiel mit Umweltforschung. Und eine ganz wichtige Rolle in diesem Dialog, der geradezu ein Bilderbuchbeispiel für Verwissenschaftlichung von Religion ist, spielt das Prinzip der Interdependenz. Ja. Also der buddhistische Begriff ist Pratitya-Samutpada. Und der besagt, dass alle Phänomene, ja, alle Phänomene aus Ursachen und Bedingungen in wechselseitiger Abhängigkeit entstehen und vergehen. Und natürlich ist dieses Prinzip, ja, dieses antike buddhistische Prinzip in verschiedenen Kontexten verschieden gedeutet worden, wie das so ist mit solchen Sachen. Und jetzt gibt es in der Gegenwart buddhistische Deutung dieses Prinzips, die von der Ökologieforschung inspiriert sind, ja, die betonen, dass Umweltzerstörung alle Wesen gleichermaßen beeinflusst. Und zwar, weil wir Menschen nicht isoliert sind, sondern in ständiger Wechselwirkung mit anderen Lebewesen, mit gesellschaftlichen Strukturen, mit Technologien, mit Atmosphärenprozessen und die sind allesamt dem Zyklus von Entstehen und Vergehen unterworfen.
Auf die weiteren Elemente dieser Forschung, Almut, werden wir nachher im Gespräch noch zurückkommen, aber jetzt gerne zu Alexander Honnold, der ja all diese Fellows hier eingeladen hat und auch für das Programm verantwortlich ist. Kannst du ein paar Worte nochmals zum Forum Basiliense sagen und auch zu deiner Person?
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht als erstes möchte ich so kurz kommentieren, was wir gehört haben, auch weil ich immer wieder auch feststelle, dass wir mit neuen Begriffen, jetzt wie dem Anthropozän, wir werden darüber auch noch ausführlicher sprechen, Dinge finden oder wiederfinden, die es vielleicht in früheren Zeiten, etwa in der Antike, in Religionen, in ähnlicher Weise auch schon gegeben hat. Im Forum Basiliense, das Forum ist natürlich auch ein lateinischer Begriff, antiker Begriff, ein Forum ist ein großer Platz, wo sich Menschen begegnen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das ist natürlich auch ein Bild für unseren wissenschaftlichen Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen, aber auch mit der Öffentlichkeit. Dieses Forum Basiliense ist mit großem Support auch unserer Universitätsleitung vor gut 2 Jahren gegründet worden, genau mit dem Ziel, wir wissen alle, dass wir in einer Zeit voller Umbrüche leben, gesellschaftlicher Wandel, Wandel im Mensch-Natur-Verhältnis. Und das Ziel war, sozusagen einen Kassensturz zu machen, zu dem alle Wissenschaften etwas beitragen können, eine Neubestimmung, wo stehen wir, wie können wir einen Dialog führen. Und das hat zu tun eben mit Interdisziplinarität. Wir haben die Möglichkeit, Junior Fellows einzuladen und das geht in der Breite von Stadtplanung in Spanien und Archäologie aus Mexiko. Und es ist natürlich eine riesige Herausforderung, da gemeinsam ja sprechfähig zu werden, sich austauschen zu können und dann, das verknüpft sich jetzt auch mit dieser Idee des Podcasts, mit unseren Debatten an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, schaut mal, wir haben hier einen gemeinsamen Problembereich entdeckt, für den wir zwar noch keine gemeinsame Sprache haben, wo wir aber durchaus eine gewisse Dringlichkeit sehen, da auch zusammenzuarbeiten. Und natürlich die Öffentlichkeit auch einzubeziehen.
Und was interessiert jetzt den Germanisten, der du ja bist, Alexander, speziell an diesem Thema Anthropozän? Von ferne betrachtet würde man so sagen, Germanistik und Anthropozän hat jetzt ja nicht unmittelbar miteinander zu tun.
Das sieht tatsächlich so aus, wobei mich schon seit längerem eben auch der begriffsgeschichtliche Zugang beschäftigt, also zu sagen, was verbirgt sich eigentlich hinter so einem Konzept. Darüber werden wir dann auch noch sprechen in unserem Austausch. Aber es ist tatsächlich so, dass man auch, wenn man sich mit Texten, mit Schriften, mit dem Lesen von Geschriebenen beschäftigt, irgendwann feststellt, es gibt nicht nur das Schreiben in der Literatur, sondern der Mensch und die Menschheit schreibt sich seit langem schon auch in die Erde ein. Wenn man möchte, könnte man mit der Frage, ja, wann fängt das alles an, was unter dem Begriff Anthropozän beschrieben wird, zurückgehen bis ins Neolithikum, bis zu den Anfängen der Landwirtschaft, wo man einen Pflug verwendet, um die Erde umzugraben. Und das ist ein Eingraben von Spuren, wie wir es auch mit den ersten Schriftpraktiken haben. Also der Mensch hinterlässt Spuren. Wir sehen das alle, wenn wir über den Planeten fliegen, dass da sozusagen schriftähnliche Landschaften erkennbar sind. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Begriff zum Ausdruck zu bringen versucht. Der Mensch ist längst ein Naturfaktor geworden.
Jetzt, glaube ich, sind wir bereits im ersten Kapitel dieser Episode, nämlich da, wo wir versuchen werden, diesem Begriff Anthropozän ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Der ist ja nicht nur ein bisschen schillernd, er ist auch umstritten und jeder, jede, der oder die, die mit diesem Begriff arbeitet, interpretiert ihn notwendigerweise auch entsprechend der eigenen Disziplin wieder anders. Anthropozän, Almut. Was ist das?
Ja, Anthropozän.
Endlich mal eine große Frage, die ich hier stellen kann.
A few words.
Ja. Ich werde mich redlich bemühen. Also Anthropozän, das ist erstmal ein Kofferwort aus dem altgriechischen Anthropos, ja, Mensch, und das ist meistens nicht ganz so bekannt, Kainos, neu, andersartig. Also wörtlich heißt das sowas wie Mensch neu, ja, oder das Mensch neue oder dann das durch den Menschen neue, denn das Sigma von Anthropos, das fehlt ja. Da steht ja nur Anthropo. Ne? So, und Kritikerinnen, die lehnen den Begriff ab, weil das Präfix Anthropo den Menschen, sagen sie, als homogene, universelle Kraft essentialisiere, ja, der Mensch. Und tatsächlich verteile sich aber, und davon werde abgelenkt, die Verantwortung für diese massiven Spuren, ja, die Spuren, die Alexander eben erwähnt hat, die Spuren menschlicher Eingriffe auf der Erde, jetzt in jüngerer Zeit zum Beispiel in Form von Plastik oder Beton oder radioaktivem Staub, das wird ja besonders diskutiert, auf sehr unterschiedliche Leute, ja, also unterschiedliche Akteure, wobei die Kritiker sagen, es sind besonders die Kolonialmächte, es sind westliche Industrienationen mit ihrem Kapitalsystem, ihren Finanzmärkten, technokratischen Eliten gegenüber Ländern des globalen Südens. Und naja, die tragen einfach einen größeren Anteil, historisch, politisch, ökonomisch. Und sie schlagen daher andere Begriffe vor, so wie zum Beispiel Kapitalozän oder Eurozän oder Technozän. Und da hört man auch immer wieder Zän, ne? Das ist irgendwie so dieses Suffix Zän, das kommt irgendwie in der Diskussion, finde ich, immer ein bisschen kurz. Alle Leute sprechen nur über den Anthropos, ja. Aber das Suffix Zän, ja, das stammt aus der geologischen Nomenklatur und bezeichnet neue Epochen. Und zwar qualitativ fundamental neue Epochen, ne? Das Adjektiv Kainos, wovon es abgeleitet ist, das bedeutet im Griechischen nicht nur zeitlich neu, so wie zum Beispiel Neos. Wir kennen alle möglichen Bildungen mit Neo als Präfix. Ja. Nee, Kainos, das bedeutet sowas wie anders, ja, ungewohnt. Und in philosophischen, in religiösen Texten oft auch sowas wie erneuert, verwandelt, auch im Sinne von der verwandelte Mensch. Ja. Das Neue Testament, das spricht zum Beispiel von dem neuen Bund, der Kainä Diatheke, oder der neuen Schöpfung, der Kainä Ktesis. Und genau hier liegt die Pointe des Anthropozän-Begriffs. Ne? Das, was durch die Menschen neu, anders, qualitativ anders geworden ist, das ist nicht schöpferisch, ne, sondern es ist zerstörerisch. Klimaerwärmung, Artensterbung, Vermüllung und so weiter.
Zu einem großen Teil zerstörerisch, würde ich sagen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht ein allzu apokalyptisches, depressives Bild der globalen Situation zeichnet. Aber natürlich, es gibt diese Great Acceleration, von der die Geologen und auch die ErdsystemwissenschaftlerInnen sprechen, und die sagen, das ist also, es gibt diese Kurven, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts alle steil nach oben weisen und die Dinge anstoßen und aufgleisen, die, von denen wir wissen, dass sie nicht mehr umkehrbar sein werden. Und dann ist der nächste Begriff, der da immer wieder fällt, eben die sogenannten Tipping Points. Jenseits dieser Kipppunkte geht eine Entwicklung in Gang, die die Erde, so wie wir sie kennen, als Habitat von Mensch, Tier, Pflanze und so weiter, in ihren Grundfesten erschüttern wird. Insofern würde ich den Begriff Anthropozän, das ist jetzt nicht philologisch korrekt, aber ich stelle mir eher so ein Warndreieckschild vor, auf dem steht, Achtung Mensch. So, ab jetzt, wir haben verschiedene geologische Epochen und jetzt haben wir eine Epoche, an der am Anfang steht das Warnschild, Achtung Mensch.
Aber dieses Warnschild, wann würdest du das jetzt angebracht haben wollen? Wäre das jetzt irgendwann im Mittelalter? Wäre das noch früher, als die europäischen Landschaften von Römern und Griechen und anderen Völkern bereits, wie du gesagt hast, auch bearbeitet und umgepflügt und auch umgebaut wurden? Auf wann datieren wir dieses Anthropozän?
Ich glaube, das ist eine spannende und wichtige Frage, aber da kann es nicht nur eine Antwort geben, sondern es gibt verschiedene Vorschläge, die alle was für sich haben. Und es ist ähnlich wie mit den abgeleiteten Begriffen Kapitalozän, Cthulhuzän und so weiter. Die versteht man aber nur, muss man sagen, wenn man nachvollzieht, dass sie eben Varianten von Anthropozän sind. Also der Anthropozän-Begriff ist ein Stein, der mal ins Wasser geworfen wurde. Und es geht jetzt auch nicht um die Frage, ist er jetzt von Geologen akkreditiert oder wieder abgewählt worden, sondern wir sehen einfach, der Stein ist längst ins Wasser geworfen worden, er schlägt jetzt Wellen. Es gibt Alternativvorschläge, eben auch das Graphozän kann man benennen. Und das wäre so ein Vorschlag, der eben so weit zurückgeht wie das Neolithikum, zu sagen, in dem Moment, wo der Mensch sesshaft wird, systematische Landwirtschaft betreibt, ist er eigentlich mit seinem Wirtschaften, mit der Inwertsetzung von Natur, von Landschaft, von Umwelt, ein solcher gestaltender Faktor. Das hat nicht nur destruktive Züge, das hat auch was natürlich, es ist eine Fortschrittsgeschichte, eine Entwicklungsgeschichte. Wir haben einen Lebensstandard, ein Entwicklungsniveau, dessen Annehmlichkeiten kaum jemand von uns missen möchte. Das muss man immer alles mit dazu denken, aber gleichzeitig brennt die Hütte, um es wenig wissenschaftlich zu sagen.
Das, finde ich, klingt jetzt schon wieder fast so ein bisschen apokalyptisch, ne? Die Feuermetapher. Aber ja, also es gibt die verschiedensten Datierungsvorschläge, ne? Und die werden dann aber auch immer mit sogenannten Markern oder nachweisbaren Spuren so in der geologischen Diskussion verbunden. Also zum Beispiel, klar, also wir hatten jetzt eben schon die Beschleunigung, die große Beschleunigung erwähnt. Da gibt's übrigens Forschung, auch so in dem Kontext jetzt hier vom Forum Basiliense, habe ich mich gerade darüber unterhalten, von Historikern, die sagen, naja, wir sollten mal lieber von einer langen Beschleunigung sprechen. Ja, also diese Kurven, die da ab den 1950er Jahren so steil nach oben zeigen, wie kommt denn das, dass die jetzt da plötzlich so steil nach oben zeigen? Gut, wir hatten zwischen 33, 45 Krieg, ja, und nicht nur hier in Europa, sondern ja, also im globalen Norden sehr weitflächig, ja. Und aber was war denn eigentlich in den 20er Jahren los, ne, in den Golden Twenties? Und die sagen, also das ist irgendwie ein super langer Prozess, ja. Und den kann man zurückverfolgen, und da wirst du, Alexander, wahrscheinlich sehr viel mehr sagen können, bis hin ins 16. Jahrhundert oder so, ne, Kolonialisierung, Ausgreifen von Europa auf andere Kontinente.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Wir müssen uns klar machen, dass unsere Lebensweise, westliche Lebensweise, auf Voraussetzungen basiert, die wir nicht reproduzieren können. Und der Kolonialismus ist ein Stichwort dazu. Und was der Kolonialismus eben für den Take-off der Neuzeit des globalen Wirtschaftens bedeutet. Es bedeutet natürlich auch im Mensch-Natur-Verhältnis, dieser Abbau von Ressourcen. Wir nutzen natürliche Energien, wir nutzen fossile Energien. Wir müssen uns deswegen Gedanken machen über die Frage, was davon sind wirklich Ressourcen, das heißt Quellen, die immer wieder aufs Neue sprudeln. Und wo schöpfen wir einfach ab, ohne dann etwas nachzulegen? Das sind die Kontexte von Sustainability, das werden wir auch noch verschiedentlich hören dann in anderen Beiträgen, die uns natürlich da auch beschäftigen. Insofern ist auch das, was zum Thema Anthropozän gearbeitet und geforscht wird, eingebettet in ein sehr viel breiteres Verständnis. Es geht nicht nur um Klimawandel, es geht auch nicht nur um Artensterben, obwohl das sozusagen sehr massive Alarmzeichen sind für unseren Standort im Anthropozän. Es geht auch um die Frage eben, wie können wir wirtschaften, was ist Gerechtigkeit jetzt auf der globalen Ebene. Es wird Standorte geben auf dem Globus, die sehr viel stärker in Mitleidenschaft gezogen oder gar eben in ihren Grundlagen zerstört werden in einer Zeitspanne, die meisten, die jetzt aktiv sind in dem Bereich, auch noch erleben werden. Das ist es hat zu tun mit langen Prozessen, langanhaltenden Prozessen, aber dass man sie fast schon beobachten kann, wie man einen Bergrutsch beobachten kann in der Schweiz, das hat wirklich eine neue und durchaus beunruhigende Qualität.
Ja, und die Geologie redet irgendwie nochmal anders darüber als die Geistes- und Sozialwissenschaften zum Beispiel, ne? Also da geht es immer irgendwie darum, Marker zu finden. Ja, also jetzt hier in dieser großen Beschleunigung, da sind dann Marker irgendwie sowas wie Plastik, Mikroplastik, das sich im Schnee von Island findet oder eben Plutonium-Isotope, nuklearer Ausfall durch die Atombombentests der USA und der Sowjetunion. Ja, die finden sich in Sedimenten an verschiedenen Orten der Welt, im Schnee und das sind so Marker, die stratigraphische Marker, die für das Anthropozän so als Nachweis gelten sollen. Und das Interessante ist jetzt, finde ich so in der Forschung, dass dann zum Beispiel irgendwie fürs Neolithikum, ne, für diese neolithische Revolution, ne, Ackerbau, Viehzucht, Landschaften, Böden, Ökosysteme werden dadurch irgendwie nachhaltig beeinflusst, dass dann auch so Thesen aufgestellt werden, wie zum Beispiel von einem Paläoklimatologen, William Ruddiment, der hat also die Early Anthropocene Hypothesis aufgestellt und der sagt, dass bereits vor 6.000 bis 8.000 Jahren, ja, messbare Anstiege von CO2 und Methan langfristige Spuren im Klimasystem hinterlassen haben könnten. Ja. Und ich stimme dir zu, also Gravur, Schrift, das ist auch irgendwie was jetzt, wenn man so den menschlichen Einfluss erdgeschichtlich, historisch nachzeichnen möchte. Wichtig, ne, die ersten Schriftkulturen in Mesopotamien, Ägypten, ab etwa 3200, 3100 vor. Da könnte man sagen, dass Schrift es ermöglicht hat, diese Eingriffe des Menschen noch gezielter, noch geplanter durchzuführen. Ne? Also Schrift hat mehr Verwaltung ermöglicht, Schrift hat auch Handel irgendwie nochmal vorangetrieben, ne? Hat dafür gesorgt, dass Organisationen besser funktionieren könnte, dass Wissen über Generationen weitergegeben werden konnte, auch Wissen darüber, wie man aus Siedlungen große Städte macht und so. Also das heißt, Schrift hat auch tatsächlich zu gesteuerter Landschaftsgestaltung beigetragen.
Und zum Teil dauert es doch sehr lange, bis man sozusagen diese Großentwicklungen, auch was ist mit der Landwirtschaft? Im Moment haben wir einen Prozess des Verschwindens von Bauerntum, von Landwirtschaft in den Formen, die wir kannten. Und braucht es wirklich einen Dialog oder einen Austausch sehr verschiedener Wissensformen, Wissenschaftsbereiche, in dem zum Beispiel auch die Geologie oder Paläontologie wieder geisteswissenschaftlich oder auch literarisch interessant wird. Ich möchte gerne kurz daran erinnern, dass wir eben mit dem Anthropozän einen Begriff haben, der auch ein bisschen spielt mit anderen geologischen Epochen. Wer ein bisschen sich in der Schweizer Literatur auskennt, dem fällt vielleicht von Max Frisch einen seiner letzten Bände ein, der Mensch erscheint im Holozän. Und das ist eine Geschichte aus dem Jahr 1979, als es zwar schon Club of Rome, Grenzen des Wachstums, diese Diskussionen gab, aber vom Anthropozän hat noch niemand gesprochen oder kaum jemand. Und was frisch in dieser Geschichte darzustellen versucht, ist zunächst mal eine sehr unbehagliche Situation im Tessin, in einem zurückgezogenen Tal, wo ein Mensch, der sich zeitlebens auch mit Büchern beschäftigt hat, ein Herr Geiser aus Basel, in einer Hütte lebt und sich kaum mehr raustraut und auch so leicht dement anfängt zu werden und sich Dinge aufschreibt, auch herausschreibt aus dem Brockhaus, um sie nicht zu vergessen. Und dabei kommt er immer mehr auf die Idee, an sich selber in seiner Situation nochmal eine Geschichte der Menschheit zu schreiben. Und da entsteht dieser Satz, der Mensch erscheint, also im Sinne von tritt auf, betritt die Bühne im Holozän. Und all das, was dann folgt, ist sozusagen die stolze Geschichte der Entwicklung der Menschheit, die aber schon in dieser Erzählung von Max Frisch zurückgebaut wird. Der Weg, den der Mensch aus der Natur heraus vollzogen hat, um sie zu unterwerfen und auszubeuten und zu nutzen und planen und kontrollieren zu können, schon mit dem unstoppbaren Regen zeigt sich, das lässt sich nicht länger kontrollieren. Also die Geschichte verläuft eigentlich so, dass der Mensch immer stärker wieder zurücksinkt in die Natur. Also der Auftritt des Holozän-Menschen quasi zurückgeschrieben wird von dieser Erzählung. Es ist erstaunlich, wie jemand wie Max Frisch, vielleicht auch aus der Wahrnehmung solcher frühen ökologischen Debatten, zu so einem Begriff kommt.
Und da sind wir ja jetzt, Almut, du hast die Schrift erwähnt, das Verschriftlichen, auch das Erzählen. Mhm. Und eben, wir sind bei Max Frisch, der Mensch erscheint im Holozän, gelandet. Und damit auch beim Thema, dass eben dieses Anthropozän ja auch immer eine Erzählebene hat. Und dass wir heute natürlich mit Nature Writing, mit Climate Fiction, auch mit ganzen Fiktionalisierungen, mit Katastrophenfilmen im Kino und auf unseren verschiedenen Streaming-Kanälen ständig wieder mit diesem Thema konfrontiert sind, also die Großerzählungen, die Max Frisch ein Stück weit vorweggenommen hat, Anthropozän avant la lettre, sind heute omnipräsent. Nehmt ihr das auch so wahr?
Ja, aber ich finde, man muss jetzt nicht sozusagen die Gegenwartsliteratur oder die jüngere Literatur nach 1945 nur befragen. Klar, also der Begriff ist jetzt erst ausformuliert worden. Die Gegenwartsdiagnose ist Gegenwartsdiagnose. Ne? Aber also, dass der Mensch eingreift, ne? Es gibt da so das, was ich nenne, Proto-Erzählung nennen würde. Wir können sehr viel weiter zurückgehen in der Literaturgeschichte, beispielsweise zu Hesiods Lehrgedicht Werke und Tage. Das hat neulich auch ist in einer unserer Vorlesungen erwähnt worden, also sozusagen die frühen Epen, die also durchaus auch schon den Menschen thematisieren. Das Lehrgedicht Werke und Tage aus dem 8. oder 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, eines der ersten Werke unserer Literaturgeschichte. Das ist ein Text, der beschreibt, wie Menschen durch Arbeit und Maßhalten die Erde kultivieren müssen, um zu überleben. Ja, da die goldene Zeit, also so eine Art paradiesischer Zustand, vergangen sein. Und dieser Text zeigt die Menschen als bewusste Gestalter in ihrer Umwelt, thematisiert die Verantwortung, die mit dieser Gestaltung unter dem wachsamen Blick der Götter verbunden ist. Und man kann also Hesiods Werk als so etwas wie einen mythologisch-poetischen Vorläufer des Anthropozän-Gedankens lesen. Ne? Der Mensch beginnt, die Natur um ihn herum nicht nur zu nutzen, sondern aktiv zu gestalten und die Folgen seines Handelns dichterisch zu reflektieren. Und da werden dann auch solche Figuren, die auch im Anthropozän irgendwie Namensgeber sind, ne? So zum Beispiel prometheisches Schaffen oder so, wie Prometheus erwähnt.
Ja, das wird ja auch wieder aufgegriffen in der Gegenwartsliteratur. Also wir haben ähnlich wie bei den verschiedenen Begriffs- oder Periodisierungen des Anthropozäns, wann fängt das eigentlich an? Wir haben verschiedene Zeitskalen oder Räder, die ineinander greifen. Und so wird auch das Wissen der Antike, also aus den Werken und Tagen, werden natürlich unsere Werktage und der kalendarische Rhythmus, der sich jetzt als künstliche Zeitordnung über die natürliche Zeitordnung legt, also die Frage, wann kommt der erste Schnee oder wann werden die Weinreben beschnitten, das agrikulturelle Wissen ist irgendwie noch da in unseren Lebensvollzügen, da sind wir dann vielleicht auch wieder bei der Frage der religiösen Praktiken, das Leben mit den Rhythmen der Natur ist uns durchaus vertraut, aber gleichzeitig haben wir eigentlich auch den Anspruch, jede Zeit muss überall alles möglich sein, wenn ich Erdbeeren möchte, mache ich einen Klick und ich habe die Erdbeeren anyway, ob jetzt November oder Mai ist. Und da sind wir in den spannenden Großkonflikten sozusagen unserer Lebensweise. Wie möblieren wir uns? Was ist mit Tropenholz, Plantagenwirtschaft, all diesen Dingen? Und das kann man erstaunlicherweise eben schon in antiken, sehr praktisch orientierten Texten, auch über Landwirtschaft, über Anleitungen, Bienenzucht und so weiter. Heute haben wir das Verschwinden dieser Art von Bienenkulturen auch wieder. Das ist kein Zufall, dass auch Autoren wie Raoul Schrott oder Peter Handke dann auf diese alten Texte zurückgreifen. Aber zum prometheischen Zeitalter gibt es natürlich noch einen anderen schönen Text.
Ich will nur sagen, kommt ja aber selten irgendwie gut, diese Geschichte, oder? Ich denke jetzt auch Daedalus und Ikarus, das Streben nach der Sonne, das sich hinaufschwingen mit technischen Apparaten, kommt selten gut. Und ich glaube, Almut, du hast dich mit einem Buch beschäftigt, bei dem es auch nicht so gut kommt.
Ja, richtig, genau. Der Schauerroman Frankenstein, ja, irgendwie kennt fast jeder, ne? Wenn es nicht der Roman ist. Heute wird ja nicht mehr zuerst gelesen, sondern oft erst der Film gesehen oder in der Gaming-Kultur das Spiel gespielt oder so und vielleicht wird dann doch mal gelesen. Aber also Frankenstein, dieser Schauerroman hat den Titelzusatz, den ich irgendwie super spannend finde, Or the Modern Prometheus. Ne? Sehr schön, spielt hier in der Schweiz oder beziehungsweise ist hier in der Schweiz am Genfer See entstanden, 1818, lange vor dem Anthropozän-Diskurs, also nicht anthropozänisch im engeren Sinne. Aber er thematisiert bereits ganz eindrücklich, wie gefährlich es sein kann, wenn Menschen versuchen, die Natur zu kontrollieren und welche Verantwortung damit verbunden ist. Bruno Latour zum Beispiel, großer Name, ne, im Anthropozän-Diskurs, hat Shelleys Frankenstein daher in einem Text, den ich nur wirklich empfehlen kann und den man auch auf seiner Homepage findet, Love Your Monsters, als Sinnbild für eine von Industriepolitik geleiteten Fortschrittsoptimismus interpretiert. Und also Latour sagt, Frankenstein ist sowas wie eine Allegorie oder ein Sinnbild, so interpretiert er das, für einen Fortschrittsoptimismus, der die Natur, in die er eingreift, letztlich übel im Stich lässt. Und die Botschaft seiner Shelley-Interpretation lautet Verantwortung, das ist dieser ethische Verantwortungsdiskurs, auch im Anthropozän-Diskurs, der da zum Tragen kommt. Verantwortung betrifft nicht nur technische Erschaffung, ja, also bitte Leute, erschafft nicht nur euer Monster, sondern es geht auch und insbesondere um Nachsorge, also kümmert euch um euer Monster.
Also Anthropozän, das Eingreifen auch auf die eigene Spezies bezogen. Jetzt für all diese Hörerinnen und Hörer hier, die Frankenstein noch nicht gelesen haben, sondern nur aus dem Game kennen, kannst du es kurz zusammenfassen? Was wird hier mit diesem Monster gemacht oder wie wird dieses Monster hergestellt?
Ja, ganz, ganz kurz. Also der Schweizer Viktor Frankenstein, der ist Naturwissenschaftler und Alchemieliebhaber. Und der kreiert also aus Leichenteilen, die er über längere Zeit zusammensammelt. Da sieht man schon so ein bisschen, ne? Also das Ganze ist dann später auch ins Genre Horror verschoben worden. Ein humanoides Geschöpf. Und dieses humanoide Geschöpf, das hat wahnsinnig viele Defekte. Es ist also riesig groß und irgendwie wird als nach Schönheitsidealen irgendwie als extrem hässlich eingeschätzt. Und das wird deshalb von allen abgelehnt und sein Schöpfer lässt es übel im Stich, obwohl er um Hilfe bittet. Und das Geschöpf, das rächt sich dann durch Tötung von Bruder, Freund und Frau von Frankenstein, flieht schließlich in die Arktis, ganz, ganz tolles Szenarien, verfolgt von Frankenstein, der dann dort an Erschöpfung stirbt. Und was passiert dann? Naja, voller Trauer über den Tod des Schöpfers, Bedauern über das eigene Leben, bleibt dieses Wesen einsam in der eisigen Wildnis zurück, bereit für den Tod.
Da spielen ja ganz viele Metaphern mit hinein, die vielleicht auch eine Brücke schlagen, jetzt nochmal zurück zu Max Frisch, der Mensch erscheint im Holozän.
Also das sind natürlich beides Szenarien, die Grenzen ausloten. Das kann der Rand des Planeten sein, eben die polaren Gebiete, das kann aber auch eben so ein eingefaltetes, abgelegenes Bergtal sein, in dem die Elemente wie losgelassen sind. Man hat das häufig dann eben auch unter dem Begriff der Dystopie, also was Utopien sind, haben wir gelernt, dass eine Art Wunschvorstellung, ein Ort, den es noch nicht gibt, aber den man eigentlich ansteuern könnte wie eine schöne Insel. Und dasselbe sozusagen in negativ, ein Ort, den man sich besser gar nicht erst vorstellen mag. Also dieses dystopische Schreiben, Denken, Filmen und so, das scheint ein bisschen sozusagen den Diskurs zu bestimmen. Es gibt aber auch daneben Ansätze, die mir auch interessant erscheinen, zum Beispiel die Fragen zu stellen, wie ist das Zusammenleben von Menschen, Tieren, Pflanzen, Flüssen, Bergen und so weiter? Kann man nicht auch den anderen Wesen eine Stimme geben? Kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass Flüsse auch eigene Geschöpfe sind, dass sie Rechte haben, dass sie erklären, was wie ihnen zu Mut ist, was ihnen widerfährt? Und da gibt es einige Ansätze, die jetzt in diese Richtung gehen, im Nature Writing, was ein sehr wichtiger Begriff ist in dem Zusammenhang. Und natürlich spielen auch andere Debatten, die wir kennen, die ganze KI-Frage, was ist mit den Entwicklungen, wo sich die menschliche Intelligenz und Planungsfähigkeit sozusagen selber überholt durch automatisierte Algorithmen. Das gibt es auch schon sehr lange in den Science-Fiction- und Technik-Fantasien, die Idee, dass uns das irgendwann überholt und dann einsackt und überflüssig macht. Das ist schwierig, das im Einzelnen zu beurteilen, wie realistisch solche Szenarien sind, aber ich würde schon dafür plädieren, dass man sagt, ja, die Schärfung des Vorstellungsvermögens und der Fantasie ist immer gut, aber sie sollte nicht dazu führen, dass man sagt, ja, dann machen wir eh nichts mehr. Und dann wären wir eben beim anderen Schweizer Autor, bei Dürrenmatt, der diese Tunnelgeschichte geschrieben hat. Und da gibt es am Ende, das ist also ein Tunnel, der einfach nicht mehr aufhört, der Zug fährt und fährt. Das ist auch eine Metapher für die zivilisatorische Entwicklung. Und dann wird am Ende die große Frage gestellt, was sollen wir machen? Und das letzte Wort heißt, nichts.
Aber eben, ich meine, sprechende Flüsse, sprechende Wiesen, Nature Writing, Tiere, die eben auch ihren Auftritt haben in den Erzählungen und in der Literatur, die auch ihr Recht einfordern, in diesem Anthropozän eben auch eine Stimme zu haben. Da sind wir ja wieder ganz nahe bei deinen buddhistischen Forschungen, Almut.
Ja, genau. Also ich hatte ja vorhin dieses Interdependenzprinzip erwähnt, also Pratitya Samuppada, dass ich jetzt mit dem in Verbindung bringe, was so die Anthropozän-Forschung als Interdependenznarrativ bezeichnet. Also es gibt so inzwischen alle möglichen Systematisierungsversuche literaturwissenschaftlicher Art, also was gibt es für Genres und Darstellungsmodi anthropozänisch zu schreiben, aber auch was gibt es überhaupt so für Diskurse, wie können wir die systematisieren? Und Also was gibt es für große Narrative, die immer wieder erzählt werden? Und eine Systematisierung sieht unter anderem auch dieses Interdependenznarrativ vor. Ja, und da passen zum einen diese buddhistisch-ökologischen Diskurse rein, aber die buddhistisch-ökologischen Diskurse, die haben auch jede Menge Korrespondenzen mit großen Interdependenzerzählungen, wie sie zum Beispiel Bruno Latour oder Donna Haraway oder auch Dipesh Chakrabarty entwickelt haben. Ne? Also Latour zum Beispiel ganz prominent 2015 in seinem Gaia-Buch, also über Gaia. Die Menschen seien in den Lebensfluss, also Bruno Latour kurz, ne, Akteur-Netzwerk-Theorie, ja. Und Latour sagt, also Menschen sind in den Lebensfluss der irdischen Atmosphäre lediglich als Co-Aktanten eingebunden, ne? Sie sind Co-Existenzen aller wirkmächtigen, nichtmenschlichen Dinge und Relationen, ne? Und, also, das ist eine extrem provokante These, ja. Und Haraway, die sagt dann in Staying with the Trouble, dass es darum gehe, die koevolutionären und vernetzten Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, aber auch Technologien zu erkennen. Und Chakrabarty betont, kommt ja eher aus so einer historischen Perspektive, dass das Anthropozän die Trennung zwischen Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte aufhebe und deutlich mache, wie untrennbar ökologische und gesellschaftliche Prozesse miteinander verflochten sind. Also ich will sagen, das sind zwar gewaltige epistemologische Unterschiede, ja, da zwischen den zeitgenössischen Ökodeutungen und der antiken buddhistischen Lehre und den genannten Anthropozän-Theorien, aber sie haben, das ist das gemeinsame Dritte, das beim Vergleich hervortritt, den Verweis darauf gemeint, dass Dinge nicht isoliert existieren, dass der Mensch nicht isoliert existiert, sondern durch Relationen, Verknüpfungen und Verbindungen konstituiert werden. Und das haben wir auch gerade wieder gehört, jetzt gestern in einer Vorlesung, ne, Stichwort Relation, relational aufeinander bezogen sein. Der Mensch ist nicht Herr seiner Situation, ja, geschweige denn Herr über eine ihn, über eine Natur, die als ihm äußerlich verstanden wird. Und das ist so die große Provokation auch im Interdependenznarrativ, ne? Natur ist nicht das andere, ja? Natur, wir hören jetzt auf, Natur zu objektifizieren. Natur ist nicht länger einfach nur das Objekt wissenschaftlicher Einordnung und technischer Ausbeutung durch den Menschen, sondern wir verstehen uns als Menschen in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Und das stellt dann auch die Natur-Kultur-Dichotomie in Frage. Das hatte Alexander vorhin schon angesprochen, die seit dem 17. Jahrhundert in Europa dominant vertreten wird. Ja, nämlich die Annahme, dass es eine von Menschen unabhängige Natur gebe und eine davon getrennte Kultur oder Gesellschaft, die auf diese Natur einwirke und letztlich mit ihr machen kann, was sie will.
Das alles, was du jetzt so schön zusammengefasst hast, auch mit diesen verschiedenen Verweisen, Almut, ist ja Thema hier am Forum Basiliense. Und das Stichwort ist eben Interdisziplinarität. Und vielleicht nochmal, du hast es schon gesagt, Alexander, es kommen Fellows aus der Soziologie, der Anthropologie, den Rechtswissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften, der Linguistik und so weiter zusammen. Jetzt vielleicht nochmal, damit das klar wird, warum ist denn dieser interdisziplinäre Austausch so wichtig? Das braucht ja dann immer wieder Aufwendung, dass man sich versteht, dass man eine gemeinsame Sprache findet.
Es ist tatsächlich so, dass wir in verschiedenen wissenschaftlichen Sprachen unterwegs sind. Und die Tatsache, dass auch der Podcast die Sprache wechselt, bringt das eigentlich ganz schön zum Ausdruck. Jede Disziplin, jede wissenschaftliche Tradition hat ihren eigenen Blick auf die Welt, bildet ihre eigenen Metaphern aus, was jetzt diese anthropozän-spezifischen Fragen angeht. Ein Begriff wie Umwelt beispielsweise unterstellt ja schon, ja, das eine ist der Mensch und das andere ist eine Welt drumherum, die ihn umgibt, aber längst macht das nicht mehr an dieser Grenze Halt, wenn wir etwa Mikroplastik denken, das ist in unseren Körpern, das ist außerhalb unserer Körper, da macht so ein Begriff wie Umwelt eigentlich schon keinen Sinn mehr oder muss kritisch befragt werden. Und Interdisziplinarität, das Zusammenarbeiten, das Überbrücken dieser alten Trennungen zwischen den Humanities und den Sciences ist in ganz vielen Bereichen wichtig. Anthropozän ist ein Gegenstandsbereich, der eigentlich geschaffen ist, für solche Kooperationen, weil er eben nicht einer Disziplin gehört. Das ging in diesem Fall sogar von den Sciences aus, von den Geologen, Paläontologen, Erdsystemwissenschaften. Und da hinkten die Geisteskultur und Gesellschaftswissenschaften ein bisschen hinterher. Jetzt sind wir in einer großen Debatte, lernen voneinander, und im Rahmen dieses Austauschs, unserer Kolloquien und auch in den Podcasts, werden wir hören von singenden Gletschern, von Unterwassergrotten mit Spuren des Anthropozän. Wir werden mit der Begrünung von Städten und Stadtplanung zu tun haben. Und natürlich kann man nicht in all diesen Bereichen sich auskennen oder Experte sein, aber es sind Bereiche, die wir mit bewohnen. Es sind Zimmer sozusagen in unserer Wohnung, die auch dazu gehören und die zu einer dann neuen Verständigung darüber führen, wie eben unser Habitat, unser kultureller Diskurs in der Welt, in der Natur, in den künftigen Jahren und Jahrzehnten stattfinden wird.
Ja, die Notwendigkeit, irgendwie miteinander zu sprechen, ne, inter- und auch transdisziplinär zu arbeiten, ja, einfach weil wir es hier mit hochkomplexen ökologischen, technischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen und Aspekten zu tun haben, die ineinander greifen. Da fällt mir irgendwie auch gleich wieder Donna Haraway ein, ja. Das Ganze lässt sich an ihr irgendwie wunderbar illustrieren, ne? Ihr Konzept des Cthulhu-Szenen, das hat vorhin Alexander erwähnt, das verschiebt den Fokus vom Menschen hin zu einer planetarisch vernetzten Existenz, Multispezies bezogenen Existenz, also eine Existenz, in der auch Wesen wie Oktopusse, ja, oder die kalifornische Spinne Pimua Thulu, die soll namensgebend sein. Und zugleich schwingt da etymologisch auch der Begriff Thron, Erde mit, ja. Also Haraway argumentiert für so eine, ja, dafür, dass wir uns verhalten wie Kraken, die mit ihren Tentakeln in alle möglichen Disziplinen reingreifen, Dinge zusammenzudenken, die selbst transdisziplinär aufgestellt in Philosophie, Feminist Studies, Naturwissenschaftsgeschichte, Anthropologie. Und sie appelliert ja mit diesem Cthulhu-Szenen-Gedanken, also in den Anthropozän-Diskurs, indem sie sagt, also wir können den Menschen nicht isoliert denken, sondern als Teil eines dichten Geflechts von Beziehungen. Und das ist ein Plädoyer für Inter- und Transdisziplinarität.
Dann dürfen wir tatsächlich gespannt sein auf die nächsten 4 Folgen, die dann auf Englisch sein werden, auf 4 Dialoge zwischen den hier eingeladenen Fellows des Forum Brasiliense zum Thema Anthropozän über die Grenzen der jeweiligen Disziplinen hinweg. Und ja, stellen wir uns sie vor als Oktopusse, die in die Disziplinen der anderen hineingreifen.
Ja, die haben ja auch ein paar mehr Gehirne als wir, ne?
Und damit endet die erste Folge des Podcasts Forum Brasiliense mit Almut Renger und Alexander Honnold. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, danke für die Einladung nochmals. Ja,
vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
In diesem Jahr beschäftigt sich der Podcast des Forum Brasiliense mit der Frage, was es bedeutet, im Anthropozän zu leben, das Anthropozän zu beforschen und aus welchen Perspektive. 5 Gespräche mit Fellows des Forum Brasiliense. Dies ist die erste Folge. 4 weitere werden, wie gesagt, folgen, die dann, wie gesagt, auch in englischer Sprache. Der Podcast des Forum Brasiliense ist ein Projekt der Universität Basel. Das Forum Brasiliense ist eine Plattform für den interdisziplinären Dialog zu Zeitthemen. Der Podcast wird von podcastlab.ch produziert und ist auf allen guten Plattformen für Podcasts zu finden, sowie auf der Webseite des Forum Brasiliense, forum-brasiliense.unibas.ch.